Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Mit Katrin Heise am Mikrofon einen schönen guten Morgen wünsche ich. Prinz und Clown. Welches Kind möchte nicht eins von beiden? Am liebsten aber ja eigentlich beides sein. Mein Gast, der ist beides. Der Österreicher Leopold Altenburg ist Prinz, weil er in direkter Linie von Kaiser Franz Josef I. und Kaiserin Elisabeth abstammt. Und er ist Clown bei den Krankenhausclowns. Schön, dass Sie zu Gast sind. Schönen guten Morgen, Herr Altenburg.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Sind Sie denn auch gewöhnt, dass man Sie Herr Altenburg einfach nennt? Oder gibt es auch eine höfisch korrekte Anrede?
Nein, ich bin gewohnt, dass man tatsächlich zu mir Herr Altenburg sagt. Ist mir auch lieber als Prinz. Leopold von Altenburg. In Österreich ist das sowieso dieser Adelstitel abgeschafft mit dem Adelsaufhebungsgesetz. Vor 100 Jahren ist das abgeschafft worden und seitdem gibt es den Adelstitel in Österreich nicht mehr. Dadurch bin ich also ein Herr Altenburg. Mir ist es eigentlich auch unangenehm, wenn manche Leute zu mir sagen, oh, Herr Prinz von Altenburg.
Weil das mit dem Alter nichts zu tun hat.
Oder? Ja, es hat mit dem Alter, es hat mit meinem Beruf nichts zu tun, und das hebt mich auch auf einen Podest, auf das ich unter Umständen gar nicht drauf möchte und wo ich dann schon weiß, wenn ich diesemjenigen dann doch nicht gefalle, dann stoßt er mich von dort auch wieder runter. Und deswegen bin ich mit Herr Altenburg sehr zufrieden. Prinz ist für mich ein Titel, der Geschichte vermittelt. Und diese Geschichte, die ist es wert zu erzählen und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben.
Mein Gast ist der Urenkel von Franz Josef I. Erklären Sie mal, warum Sie eigentlich Altenburg heißen und nicht Habsburg.
Das hat mit einer Familiengeschichte zu tun, genauer gesagt mit einer Liebesgeschichte. Der Ursprung sind meine Großeltern. Da hat sich der Sohn des Schlossherrn verliebt in die Tochter des Angestellten. Und diese Verbindung wurde als nicht standesgemäß gesehen. Also der Erzherzog Clemens Habsburg hat sich verliebt in die Gräfin Elisabeth Reseguier, meine Großeltern eben. Und die beiden, das war nicht so gern gesehen, dass die beiden jetzt sozusagen heiraten wollten. Und die Ehe wurde als nicht standesgemäß gesehen. Standesgemäß hat geheißen sozusagen, die zukünftige Braut muss aus einem christlichen Haus sein, das war sie, aber auch aus einem regierenden oder ehemals regierenden Haus. Also die Hochzeiten bei den Habsburgs waren ja immer aus politischem Anlass gegeben. Und da war aber der Anlass die Liebe. Und das war nicht gern gesehen. Und jetzt gab es die Kaiserin im Exil und die hat gemeint, also Moment, das geht so nicht, diese Ehe möchte ich eigentlich nicht so gerne erlauben. Sie hat es dann aber erlaubt. Und mein Großvater hat sich dann entschieden, seinen Namen zu ändern von Habsburg in Altenburg, um hier auch Klarheit zu schaffen.
Und der ganze Zweig heißt jetzt also seitdem Altenburg. Sie sind 1971 geboren in Graz und zwar eben auch nicht auf dem Schloss aufgewachsen. Seit wann wussten Sie und Ihre Geschwister eigentlich, dass Sie Prinzen und Prinzessinnen sind? Ist das?
Das war eigentlich schon von Anfang an immer Thema bei uns in der Familie. Es ist nicht permanent darauf hingewiesen worden, dass wir jetzt Prinzen und Prinzessinnen sind. Aber das ist uns natürlich schon bewusst gewesen, weil auch das Haus, das war zwar ein einfaches Haus, aber das Haus war trotzdem eingerichtet wie ein Schloss. Ja. Also der Salon, wir haben ja nicht Wohnzimmer gesagt, sondern Salon war also schön gelb gestrichen, im schönen Brunnengelb. Und es gab Bilder von allen möglichen Kaisern und Kaiserinnen und Kaiserangehörigen.
Also das Flair und war eigentlich schon
das
so.
Das war immer da, ja. Und dann Wochenende gab es ja immer Besuch. Da kamen also die Leute aus der sogenannten Gesellschaft. Und dann wurde diskutiert und dann haben die sich unterhalten über die Vorfahren. Und dann wurde gesprochen über Menschen, die schon lange verstorben sind. Und dann wieder über Leute, die noch leben. Und wir als Kinder wussten nicht genau, von wem ist jetzt die Rede.
Lebt er oder lebt er nicht mehr?
Lebt er noch? Ist er schon 300 Jahre tot oder ist er noch am Leben und hat einfach nur diese Verwandtschaft, ja.
Wenn Sie so zu Freunden gegangen sind, Kindergarten, Grundschule, was weiß ich, haben Sie das da erzählt? Wusste das jeder in der Umgebung?
Nein, also erzählt habe ich das nicht großartig. Wir sind eigentlich auch so erzogen worden, dass mein Vater hat gesagt, ihr braucht jetzt eure Herkunft nicht zu verleugnen, aber erwartet jetzt keine besondere Anerkennung von eurem Umfeld. Und mir selber war es eigentlich auch nicht wichtig, dass die Leute jetzt wissen, dass ich jetzt ein Prinz bin und ein Nachfahre bin vom vorletzten Kaiserpaar, sondern ich wollte so wahrgenommen werden, wie ich bin. Deswegen habe ich das auch nie herum erzählt. Und wir wussten damals wenige in Graz, ein paar schon, Aber in Wien war es dann anders. In Wien, wie ich dann zur Schauspielschule gegangen bin, in Wien, da war es dann schon relativ bekannt.
Ja. Jetzt ist das Prinzsein. Sie haben gerade gesagt, Ihr Vater hätte gesagt, bildet euch da mal nichts drauf ein. Aber es hat natürlich schon auch, also ich, wenn ich jetzt mal sage, Ehre, Treue, Loyalität, Pflicht, solche Worte sind natürlich in Ihrer Familie, unter Ihren Vorfahren, haben die eine ganz große Bedeutung. Was ist an Sie rangetragen worden als Kind? Was für Verpflichtungen, was für Rechte wurden Ihnen quasi auferlegt oder aber auch gegeben?
Also es gab natürlich Traditionen und auch wie ich erzogen worden bin, hat eine lange Tradition. Es gibt Rituale, die es bestimmt schon seit vielen Jahrhunderten gibt in
Was
der Familie.
Das?
Zum Beispiel, wie man am Sonntag gemeinsam Mittag isst. Zum Mittag isst. Ne? Also dann, wie die Sitzordnung ist. Da sitzt also mein Vater an der einen Seite, meine Mutter auf der anderen Seite. Rechts von meinem Vater sitzt die älteste Tochter, links die nächstjüngere. Und bei meiner Mutter eben rechts mein älterer Bruder. Ich saß immer links und die jüngste von uns fünf Geschwistern saß am Tafelspitz. Und diese Sitzordnung ist beibehalten worden. Und wenn dann Gäste gekommen sind, dann hat sich das natürlich geändert, weil der Gast dann die bedeutendste Rolle hat und dann rechts sitzt vom Gastgeber oder von der Gastgeberin. Und dann dreht sich das Karussell. Und da gab es schon klare Rituale, jetzt, was das Essen betrifft, auch was Feierlichkeiten betreffen, wie Weihnachten oder Ostern. Das waren gar strukturierte Geschichten. Mein Vater hat immer auch, der hat so alte Worte auch immer genommen. Er hat immer gesagt, das ist das Protokoll. Und jetzt, was ist das nächste? Was ist der nächste Punkt im Protokoll?
Fanden Sie das komisch als Kind? Also Sie haben ja dann quasi in zwei Welten gelebt.
Ja,
oder?
Das schon. Also wir als Kinder haben uns eigentlich dann auch darüber lustig gemacht. So, dass, und das durften wir auch. Wir haben es war nicht mehr so streng wie jetzt eine Generation davor, wie das mein Vater erlebt hat als Kind oder vor allem auch mein Großvater, wo ja Kinder nicht die Rechte hatten, mitzusprechen. Die durften nur reden, wenn sie gefragt sind und eigentlich wurden sie auch nicht gefragt. Und dadurch stimmte natürlich auch die Entwicklung für ein Kind nicht wirklich, wenn es nie Fragen stellen darf und wenn es Fragen stellt, dann nicht wirklich Antworten darauf bekommt.
Das heißt, Ihr Vater hat das dann ganz anders gemacht. Das war ja dann wahrscheinlich auch ein bewusster Schritt in die Moderne.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also meine Eltern, ich würde schon sagen, dass sie immer mehr ins Moderne leben, auch dank uns, also weil wir ja auch als Kinder die Eltern herausfordern, ist da schon eine Entwicklung weitergegangen. Trotzdem war es ihm wichtig, diese alten Traditionen trotzdem bewusst weiterzuleben und sie am Leben zu erhalten, also lebendig zu erhalten. Wenn man etwas lebendig haltet, dann ist es auch schön. Mhm. Also ein schönes Essen, wo ganz klar ist, wo
so
wer sitzt.
Ja,
und wo ganz klar ist, wann was passiert und dass nicht jeder aufspringen kann und losrennen kann, wenn es ihm nicht mehr passt am Tisch. Das ist aber auch schön. Ja.
Warum glauben Sie, dass sich so viele Menschen, die jetzt nun mit Adel eigentlich gar nichts zu tun haben, aber doch so fasziniert zeigen von Adel oder auch so begeistert sind, wenn sie erfahren beispielsweise, dass sie Nachfahre von Kaiserin Elisabeth von Sissi sind?
Ich denke mal, das ist vielleicht schon dieses Märchenhafte. Mhm. Also wir schätzen diese archaischen Figuren oder die faszinieren uns irgendwie. Also Kaiser, Kaiserin, König, Königin, Prinz und Jäger und Soldat und Priester. Also das sind so Figuren, die man gerne beobachtet. Man kann sie aber gleichzeitig nicht greifen und möchte gleichzeitig aber dann auch wieder das Menschliche an diesen Personen erkennen und erspüren. Deswegen faszinieren uns solche Geschichten nach wie vor. Und deswegen
Sie auch?
Was ja, ich finde es schon auch spannend. Also ich habe mir jetzt zu Weihnachten gewünscht The Crown, diese Serie. Und wir haben es jetzt noch nicht geschaut, aber ich freue mich schon. Ich habe gehört, dass diese Serie sehr gut sein soll. Und dann finde ich das schon natürlich auch spannend, ja. Dieses Dahinterschauen wollen. Es sind diese archaischen Figuren, diese nicht greifbaren Figuren.
Sie sagen gerade dahinter schauen. Das haben Sie gemacht. Sie haben weiter dahinter geschaut, weil es ist ja immer die Frage, was man sich anguckt, ob man platt einfach den Adel oder Königshäuser anschaut, was da passiert, oder ob man tatsächlich Strukturen dahinter auch versucht anzuschauen. Das haben Sie gemacht mit Ihrem erwähnten Buch Der Kaiser und sein Sonnenschein. Wenn man, wie mein Gast Leopold Altenburg, von der österreichisch-kaiserlichen Familie abstammt, war Herr Altenburg da eigentlich immer so die ganze Weltgeschichte bei Ihnen am Tisch quasi in den Familienerinnerungen präsent? Sie hatten das vorhin erwähnt, dass Sie eigentlich nie wussten,
wem ist da jetzt eigentlich die Rede. Es wurde jetzt nicht so erzählt, dass man gesagt hat, jetzt komm, setz dich hin, ich erzähle dir jetzt über Kaiserin Elisabeth, über ihre Biografie, sondern wir haben immer sehr viele so Puzzleteile mitbekommen. Mhm. Und das war dann natürlich auch spannend für mein Buch, so zu schauen, aha, wie kann ich diese ganzen Puzzleteile zusammensetzen?
War das der Hintergrund oder warum haben Sie das Gefühl gehabt, Sie müssen Ihren Wurzeln, die ja viel offener eigentlich zutage liegen als jetzt anderer Leute Wurzeln, warum wollten Sie denen nachspüren?
Ich habe tatsächlich, ging es mir so, dass ich gedacht habe, dass meine Geschichte ist jetzt nicht so spannend. Geht vielleicht vielen so, aber auf jeden Fall dachte ich so, das ist nicht so spannend. Dann gab es diesen Auslöser, dass meine Frau gesagt hat, wir gehen jetzt in dieses Musical Elisabeth und schauen uns das an. Und du musst damit, ob du willst oder nicht. Und sie hat dann auch noch den zusätzlichen Schritt gemacht, dass sie der Produktionsfirma Bescheid gesagt hat,
die sich wahrscheinlich sehr gefreut hat.
Genau, die hat sich sehr gefreut, hat gesagt, ja, das ist großartig, und würde ihrem Mann auf den roten Teppich gehen, würde er Interviews geben und so weiter. Und daraus ergaben sich natürlich so Presseartikel, und dann wurden Leute auf mich aufmerksam, beziehungsweise wussten dann Freunde, aha, diesen Hintergrund hast du. Und haben gesagt, du musst mal deine Geschichte erzählen, also die Geschichte auch deiner Vorfahren. Jetzt sind die Vorfahren von Franz Josef an aufwärts, sind ja alle bekannt. Da gibt es ja Biografien. Aber was passierte mit den Nachkommen? Und in dem Fall mein Großvater und mein Vater, das sind ja unbekannte Menschen.
Ja, aber vor allem eben, als dann der Adel auch abgelegt wurde, wie ging das Leben eigentlich danach dann weiter, ne?
Ja, das ging sehr zwiespältig weiter, weil natürlich mein Großvater immer noch sehr verankert war in der Monarchie. Aber inzwischen gab es die Republik, in seinem Fall erstmal die Erste Republik. Und die Gesetze der Republik waren ganz andere als die der Monarchie. Aber die sind für ihn aufrecht geblieben, weil es gab eben das Hausgesetz der Habsburger, das verlangt hat, so und so wird geheiratet. Also es ist eine sehr zwiespältige Welt, in die mein Großvater hineingekommen ist. Eine ganz neue Welt, weil ja auch Österreich, so wie es vorher gegeben hat, diesen Vielvölkerstaat. Wien war die Hauptstadt für 51 Millionen Menschen und dann plötzlich nur noch für etwas über 6 Millionen Menschen. Dieses Österreich hörte auf zu existieren, und das Land der Väter von meinem Großvater hörte auf zu existieren. Aber es war immer noch die Hoffnung, bei der Kaiserin Zita zum Beispiel, die im Exil lebte, und bei ihrem Sohn, dass eines Tages die Monarchie wieder zurückkommt. Also damit lebten die.
Hat man Ihrem Großvater das eigentlich angemerkt? Also diese Zwiespältigkeit, die lebten damit, dass irgendwie das vielleicht wieder zurückkommt, lebten aber in einer ganz anderen Wirklichkeit.
Ich glaube schon. Ich habe ihn natürlich jetzt nicht kennengelernt, weil er ist verstorben, da war ich 3 Jahre alt.
Was hat Ihre Mutter, Ihr Vater
Aber
erzählt?
Genau, also von der Geschichte meiner Mutter weiß ich, dass er schon, dass er sich sehr verpflichtet fühlte diesem Erzhaus gegenüber und auch den ganzen Traditionen und auch den Erwartungen, die an ihn getragen wurden. Deswegen hat er sich auch so loyal verhalten. Er hätte ja auch einfach sagen können, mir ist das alles egal, ich heirate Elisabeth Ressiger, die Gesetzeslage hat sich geändert und es ist jetzt eine Republik und ich will das so und ich mache das so. Und das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat sehr bewusst entschieden, ich will das alles korrekt machen. Und das kann man lesen in den Briefen, die zwischen ihm und Kaiserin Zita geschrieben wurden, dieser Briefwechsel und später zwischen ihm und
Denn das, was Sie jetzt erforschen wollten, das liegt ja eigentlich sehr viel auch auf der Gefühlsebene. Das wird ja wahrscheinlich in Büchern gar nicht festgehalten sein. Wie haben Sie geforscht?
Ich habe eine Chronik, die mein Vater geschrieben hat. Da hat er die
ganz persönlich für sich.
Ja,
für sich
die hat er für die Familie geschrieben. Also jetzt nicht für die Öffentlichkeit, sondern für die Familie. In der Chronik hat er festgehalten, die Stationen seiner Eltern und seiner Geschwister. Und das war natürlich schon einmal eine sehr gute Grundlage, aber es sind dann noch viele Sachen dazugekommen, Erzählungen von meiner Mutter. Ich habe natürlich auch mit Onkeln und Tanten gesprochen. Teilweise wussten die gar nicht, dass ich davor hatte, ein Buch zu schreiben. Aber ich wollte einfach immer mehr das erspüren. Mein Weg war eigentlich, ich bin ja Schauspieler, Regisseur und eben auch Clown. Mein Weg war, dass ich als Schauspieler mich einfühlen wollte in diese Zeit. Und das mit Hilfe von Situationen, die ich geschaffen habe, mit Dialogen, die ich geschaffen habe, mit Gefühlen und Empfindungen. Und als Regisseur, der hatte ich den dramaturgischen Überblick und den Spannungsbogen im Auge. Und der Clown bringt den Humor in das Buch und in diese Habsburger Geschichte, die wirklich schwer ist. Die braucht viel Humor. Und er bringt auch den philosophischen Blick auf das Leben, ja.
Was hat es Ihnen gebracht, da so einzusteigen? Ist Ihnen etwas klarer geworden?
Ja, eigentlich schon. Also das Einsteigen ist ein gutes Wort, weil wie gesagt, wenn ich mich mit dem Leben meines Großvaters, meines Vaters beschäftige, empfand ich oft eine unheimliche Schwere. Also es hat mich unheimlich runtergezogen, weil eben die in einem solchen Korsett eingespannt waren, besonders mein Großvater. Und das war manchmal für mich sehr erdrückend beim Schreiben. Ich habe in der Zeit auch irgendwann Gürtelrose bekommen.
Weil Sie das so miterlebt haben
gerade? Ja, ja, wahrscheinlich. Ich weiß, also irgendwann so, das Gürtelrose geht ja auch um den ganzen Brustkörper. So, das schnürte mich an die Geschichte. Und und da hat es dann geholfen, immer wieder den humorvollen Blick auf die ganze Geschichte zu finden.
Ich finde das interessant, dass Sie jetzt die ganze Zeit von diesen Beschwernissen reden, weil Adel und eine solche Familie bringt ja auch durchaus Vorteile. Also ich denke schon alleine nur an die Güter und Häuser.
Ja, das denkt man natürlich. Viele fragen mich auch, warum ich mir nicht die Monarchie zurückwünsche. Wenn es jetzt eine Monarchie gäbe und ich darin der Prinz wäre, ich hätte nicht so viel Freiheiten, wie ich sie jetzt habe. Also ich könnte meinem Beruf nicht nachgehen und das ist ein Grundbedürfnis eines Menschen, seiner Berufung, seinem Talent nachzugehen. Das hätte ich nicht dürfen. Ich hätte wahrscheinlich so ein Soldat sein müssen oder dann irgendwie einen Grund bekommen, den ich dann verwalten soll. Also lauter Sachen, die mir nicht entsprechen.
In Ihrem Buch, Sie haben es eben gesagt, oder für Ihr Buch haben Sie sich eingefühlt in die Situation, in die Dialoge, die Sie ja irgendwie gar nicht irgendwo wiederfinden konnten, sondern ja sich auch ausdenken mussten. Und es hat Sie näher an die Personen gebracht. War das also auch, dass Sie das vermischen wollten, diesen Beruf des Schauspielers da auch einbringen wollten wirklich?
Ja, eigentlich schon. Also ich meine, ich bin so vorgegangen, wie gesagt, wie ich das kenne als Schauspieler, dass ich dann diese Zeit hernehme und was gab es damals für Kostüme, was gab es für Gesetzmäßigkeiten und so weiter.
Also auch eine Distanz geschaffen ja in gewisser Weise, oder?
Ja, eigentlich beides in einem, ja. Eine Distanz und dann wieder eine große Nähe, in dem ich da eingetaucht bin. Ja. Ich hatte einfach Eckpunkte, das war sozusagen das Gerüst, das ich hatte und darin, in diesem Gerüst, diese Eckpunkte, das waren sozusagen das, was ich recherchiert habe, diese historischen Momente, von denen ich wusste. Und in diesem Gerüst konnte ich mich dann wiederum frei bewegen. Und da sind Dialoge entstanden, die es wahrscheinlich so nie gegeben hat. Also vielleicht doch. Ja, ich habe einfach auf die Gene gehört, die mir das diktiert haben.
Und da ist dann wieder die Vermischung zwischen dem professionellen Beruf und dann eben dann doch dem, was Sie vielleicht so vom Gefühl her da mitbringen oder eben von den Genen, wie Sie sagen. Sie haben fürs Fernsehen sich auch schon öfter auf historische Spuren begeben, wo Sie quasi durch Schönbrunn oder also so verschiedene Führungen machen und Ihre Familie erläutern.
Ja, es hat eine Dokumentation gegeben von einem österreichischen Sender, die hieß Auf den Spuren des Kaisers. Und da begebe ich mich als Host, also als Gastgeber oder als Moderator, auf die Spuren meines Ururgroßvaters Kaiser Franz Josef. Und das war auch sehr spannend, weil ich natürlich da nicht als Historiker, sondern eben als Nachfahrer dann mehr erfahren möchte, erforschen möchte. Und hatte da Gespräche mit Experten, mit Historikern, aber auch mit anderen Leuten. Aber es ging auch darum, dass ich auch da mich einfühle in diese Zeit. Und dann habe ich angezogen bekommen die Zöglingsuniform des Kaisers oder die spätere Kaiseruniform. Und dann bekam ich vorgelegt ein Todesurteil, das ich unterzeichnen sollte. Und dann, wie fühlt sich das an, so mit einem Federstrich über Leben und Tod zu entscheiden?
Und, wie fühlt das sich an?
Es ist furchtbar. Mhm. Also es ist so eine banale Tätigkeit, die aber eine grauenhafte Wirkung hat.
Und halt Vergangenheit Tatsache ist.
Und Vergangenheit und mit meiner Vergangenheit,
genau,
beziehungsweise mit meinen Vorfahren zu tun hat.
Hat sie das berührt?
Ja, natürlich, das beschäftigt einem. Also es ist ja natürlich auch so, dass dadurch, dass Österreich entschieden hat und damit auch mein Urgroßvater Serbien wird also angegriffen, die hatten ja, da gab es ja diese Ermordung, der Anlass war die Ermordung des Kronprinzen Franz Ferdinand, und diese Verletzung konnte der Kaiser nicht auf sich sitzen lassen. Und er wollte Serbien ein Zeichen setzen und hat beschlossen, dieses Land anzugreifen. Dass dieser Angriff dann einen der größten, bis zu diesem Zeitpunkt den schlimmsten Krieg hervorruft, das hätte er vielleicht so nie gedacht und bestimmt auch nicht gewollt. Aber es ist trotzdem dazu gekommen und damit, ja.
Das merken Sie noch? Also das ist etwas, was Ihnen...
Ja, also ich beschäftige mich damit schon. Ich frage mich, hätte er nicht anders handeln können? Oder was wäre gewesen, hätte er einen Hofnarren zur Seite gehabt, der ein bisschen das... aufklärt auf humorvolle Art und Weise, was dann passieren wird.
Da sind wir bei dem Hofnarren, bei dem Beruf, den Sie dann gewählt haben, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen überspitzt sage,
ja, als
Schauspieler.
Genau.
Wie hat Ihre Familie, von der Sie ja gesagt haben, dass sie durchaus auch noch standesbewusst ist, auch schon in ganz anderer, abgeschwächter Form, wie hat die reagiert, als Sie Ihren Berufswunsch geäußert haben?
Also sehr positiv. Also beide Eltern. Teile haben sehr positiv reagiert und mein Vater hat mich beiseite genommen und hat gesagt, ich finde das gut, wenn du das machen willst, dann mach das auf jeden Fall. Das wird nicht einfach sein für dich, weil dieser Beruf nicht einfach ist. Und ich glaube, das kommt auch daher, weil mein Vater selber, der wollte am liebsten Geschichte studieren und Kunstgeschichte. Und seine Mutter war dagegen. Sie hat gesagt, wenn du diese Vorfahren hast, wirst du es immer schwer haben als Historiker. Deswegen rate ich dir davon ab und wir brauchen einen Juristen in der Familie und studiere doch Rechtswissenschaft. Und er hat das studiert und er hat nur gelitten, er hat das nicht zu Ende gebracht und blieb dann bei seiner zweiten Leidenschaft, den Büchern, hängen.
Also Sie sind da nicht so eingeengt worden, offensichtlich, und Ihre Eltern waren da sehr viel offener. Wie ist die Umwelt damit umgegangen? In der Schule, als man wusste, wen man da vor sich hatte, haben da alle Lehrer, alle Mitschüler eigentlich drüber weggesehen?
Oder? Ja, von den Mitschülern hatte ich jetzt nicht so Antipathien zu spüren bekommen. Und wenn, dann habe ich es nicht mitbekommen. Aber es gab schon auch einen Lehrer, der dann groß erzählt hat, den neuen Schülern, wir haben übrigens einen Nachkommen von diesem Kaiserpaar und so weiter. Und dann irgendwann hatte ich 30 Drehtage für Ich gelobe während der Schulzeit. Und wie ich zurückgekommen bin, hat der Lehrer sich geweigert, mir Unterricht zu geben. Und dann habe ich ihn gefragt, warum und wieso und weshalb. Und dann kamen seine ganzen Vorurteile. Ja, du bist Aristokrat, ihr seid Großkotzer, ihr seid größenwahnsinnig und arrogant. Und das war nicht angenehm, muss ich sagen, da so abgestempelt zu werden auf eine Gruppierung. Und deswegen war ich froh, ich bin ja dann 98, bin nach Bielefeld gegangen. Da wusste niemand, dass Altenburg was mit Habsburg zu tun hat. Da wusste niemand, dass Altenburg Aristokratie ist. Und da schreibe ich auch in meinem ersten...
In Österreich weiß man das eben noch, oder?
In Wien vor allem mehr. Mhm. In Graz wussten das, wie gesagt, manche, aber vor allem in Wien. Wien ist ja
kann
doch so.
Kann man mit
so
dem Namen was anfangen?
Ja.
Also war Deutschland auch so ein bisschen so eine Art Flucht?
Ja, war schon eine Flucht über die Kaiserin Sissi. Bin ich geflohen vor dem Hof. Nein, es war schon auch eine Möglichkeit für mich, freier zu leben. Also in Bielefeld, wie gesagt, und später in Berlin auch, war das kein Thema. Und
Ihre Frau, die Sie erwähnt haben, hat die irgendwie gezuckt, als Sie ihr gesagt haben, wer Sie sind?
Sie hat es gar nicht geglaubt. Da waren wir noch nicht zusammen, waren wir sehr, sehr gut befreundet. Und dann hat sie irgendwann, also ich kam irgendwie auf das Gespräch, oder ich habe sie erzählt, dass ich ein Nachfahre bin von von Kaiserin Elisabeth.
Guter Witz.
Und das hat sie, ja, sie hat gedacht, aha, und dann hat sie gesagt, ich bin die Nachkommen vom Kaiser von China. Und dann hat sie aber irgendwann Fotos gesehen von einem Familienfest, also darauf sieht man also die ganze Verwandtschaft im Dirndl und in Tracht. Ja, genau. Und dann war ihr doch klar, dass das, was ich erzähle, da doch die Wahrheit ist, ja.
Leopold Altenburg ist Schauspieler im Fernsehen, auf der Theaterbühne, war als Kabarettist unterwegs und er ist Krankenhausclown. Herr Altenburg, was bedeutet Ihnen die Figur des Clowns?
Die Clowns ist auch eine archaische Figur übrigens.
Wie der Prinz.
Ja, wie der Prinz oder der Kaiser. Und das ist die archaische Figur, die mir am liebsten ist. Und sie hat eine ganz besondere Position in der Gesellschaft. Man könnte sagen, sie ist in der Hierarchie weit, weit unten. Aber der Clown ist mit etwas ausgestattet. Das ist die Narrenfreiheit. Und die Narrenfreiheit, ja, die schafft in Möglichkeiten, Türen zu öffnen, die andere nicht können. Mhm. Und deswegen passt der Clown sehr, sehr gut eben in diese sozialen Einrichtungen wie Krankenhäuser oder Seniorenheime.
Genau, wie nutzen Sie als Krankenhausclown diese Narrenfreiheit?
Naja, es ist ja tatsächlich so, dass der Clown, wenn er das Zimmer betritt, er ist völlig hilflos. Er braucht Hilfe. Er stolpert über den einen oder anderen Gegenstand. Er weiß nicht genau, wo er ist. Sind wir jetzt hier in einem Hotel? Uns wurde doch gesagt, wir sind hier in einem Hotel. Und jetzt ist das, was soll das hier sein? Und dann fangen an, die Kinder uns aufzuklären. Das ist ja ein Krankenhaus und ihr seid völlig falsch und ihr könnt nicht so durch die Tür gehen. Ihr müsst anders gehen. Das heißt, das Kind erlebt ja im Krankenhaus dann sehr viele Leute, die ihm helfen wollen. Also die Angehörigen, aber auch die Schwestern, die Ärzte. Und dann plötzlich kommen da so zwei Gestalten herein, denen muss man helfen. Und das ist nicht nur erheiternd, das ist nicht nur Humor, den wir bringen, sondern wir schenken damit auch Selbstbewusstsein. Und all das dient zum Heilungsprozess, ja.
Sie sind bei den Roten Nasen. Die Roten Nasen sind 1994 in Wien gegründet worden.
Ja.
Sie sind, glaube ich, 95.
Ich bin 95, ich bin ziemlich am Anfang. Na, ich hatte einen Clown-Workshop besucht bei der Schauspielschule und mich hat diese Figur des Clowns sofort fasziniert. Und nachdem dieser Workshop zu Ende war, hat eine Kollegin gemeint, du, da gibt es die Roten Nasen, bewirb dich doch. Und das habe ich auch gemacht und die haben erst gesagt, nein, geht nicht, du kannst nicht bei uns anfangen, weil du hast noch die Schauspielschule. Und dann haben die mich angerufen, nachdem die Schauspielschule zu Ende war, ob ich nicht jetzt loslegen möchte.
Sie gehen in Krankenhäuser, besuchen Kinder, Sie besuchen aber auch alte Menschen, Altenstationen, Sie sind in Demenzstationen.
Ja.
Wie wird da auf Sie reagiert?
Auch sehr positiv. Also bei demenzkranken Menschen ist es doch so, dass vielleicht das Gedächtnis immer mehr verloren geht, aber die Gefühle bleiben ja da und über die Gefühlsebene erreichen wir diese Menschen. Wir als Clowns, wir versuchen sie ja nicht zurückzuholen in eine Welt, in der sie mal waren, sondern wir wollen sie in der Welt, in der sie jetzt sind, besuchen. Clowns sind ja immer Wesen, die wandeln zwischen den Welten und in dem Sinn tauchen wir in die Welt des demenzkranken Menschen ein. Und da öffnet sich der Mensch dann auch für uns.
Bekommen Sie Reaktionen, ja?
Ja, das gibt sehr schöne Reaktionen. Es sind viele, die haben zugemacht und dann geht der Blick auch nach unten. Und wenn wir dann von unten kommen mit unserer roten Nase, dann kommt die Reaktion, was ist denn das? Also die reagieren plötzlich. Wenn wir dann noch Lieder singen aus der Zeit, in der sie jung waren, in der sie vielleicht auch ein fixes Leben hatten zwischen 30 und 40, dann wachen Erinnerungen und sie fangen an mitzusingen und fangen vielleicht sogar an zu tanzen. Also da tut sich viel, ja.
Wenn Sie ins Krankenhaus reinkommen, also Sie kommen ja nicht, es ist mal abgesprochen natürlich, wie beginnt so ein Besuch? Richtig mit Besprechung mit Krankenschwestern?
Ja, es ist wir sind wirklich Teil des Alltags im Krankenhaus oder bei den Senioren, im Kinderhospiz und so weiter. Und es gibt immer eine Übergabe, weil wir einfach wissen müssen, welche Patienten treffen wir, in welchem Zustand sind sie, wie geht es ihnen. Also es ist jetzt nicht detailliert, aber wir müssen doch wissen, wie es denen geht und in welcher Stimmung die sind. Auch welche sozialen Hintergründe diese Menschen haben. Und mit diesem Wissen legen wir dann los. Und und haben aber jetzt auch nicht jetzt besonderen Plan. Also vieles ergibt sich von selbst. Wir locken oft Themen hervor, weil die Kinder uns darauf anspielen. Also es gab einmal eine
Situation. Also es ist viel Stand-up so.
Ja, es gab einmal so eine Situation, da sind wir eben ins Zimmer gekommen und haben gedacht, das ist doch unser Hotelzimmer. Und dann hat das Kind gesagt, nein, das ist nicht das Hotelzimmer, das ist ein Krankenhaus und ihr müsst euch beschweren bei dem Reisebüro. Und dann hat es uns ganz genau erklärt, wie wir uns beschweren müssen. Und wir müssen viel kräftiger sein und viel stärker uns protestieren. Und dann haben wir uns bedankt, haben das alles vorgespielt, haben uns bedankt, sind gegangen und haben später erfahren, dass dieses Mädchen so Schwierigkeiten hat, in der Schule sich durchzusetzen, weil es so gemobbt wird und auch vom Lehrer schlecht behandelt wird. Und dieses Kind hat dann uns erklärt, wie wir uns verhalten sollen. Also
hat da was abgearbeitet auf jeden Fall. Oder was geübt auch vielleicht. Wie gehen Sie eigentlich mit dem um, was Sie an Gefühlen da, also weil Sie sind im Kinderhospiz, das macht ja auch was mit Ihnen.
Ja, das macht schon etwas. Also es gibt ja die Aufgabe von uns Clowns ist ja, mit den Menschen mitzufühlen, also nicht mitzuleiden, weil dann betrifft es uns auch, sondern mit empathisch mitzufühlen. Und eine Kollegin hat letzte Woche zu mir gesagt, es geht nicht nur ums Mitfühlen, sondern es geht auch, weil mitfühlen, dann denkt man, aha, mit den negativen, belastenden Gefühlen mitzufühlen. Nein, es geht darum, auch die positiven Gefühle zu entdecken, die auch im Krankenhaus da sind. Auch ein Kind will im Krankenhaus Kind sein und will spielen. Und darum geht es auch. Aber es ist auch oft Sachen, die man mitnimmt. Also gerade letzte Woche waren wir im Kinderhospiz und haben das erste Mal gespielt vor zwei verstorbenen Kindern. Die sind, also ein Kind ist einen Tag vorher gestorben, das andere zwei Tage davor. Und die waren beide noch aufgebahrt. Und wir sind also in das eine. Wir wurden gefragt, ob wir jetzt da rein möchten. Wir kannten ja die Kinder durch Besuche von den Wochen davor. Und dann wurden wir gefragt, ob wir diese Kinder, also dieses eine Kind, erst einmal besuchen wollten. Und dann haben wir gesagt, ja, warum nicht? Und sind nicht in Zivil hin, sondern als Clowns. Und da war die Erzieherin. Und der Raum war wunderschön eingerichtet. Es hingen so Fäden von der Decke. Und dann haben wir erstmal angefangen, mit diesen Fäden zu spielen, durch Luft in Bewegung zu bringen, mit Tönen, also wie ein Ritual, wie ein Tanz. Und dann haben wir ein Lied gesungen, ein amerikanisches Country-Lied, das mit Abschied zu tun hat. Und dann löste sich auch bei den Pflegern und bei der Erzieherin einiges. Also die Trauer war plötzlich möglich. Und das geht natürlich uns auch nahe, auch wenn wir dieses Kind nicht kannten. Aber dieser Anblick war auch sehr berührend. Dieses Losgelöst, diese Schönheit, die plötzlich zu sehen war bei diesem Kind, das nicht mehr durch den Schmerz und der Krankheit gezeichnet war, sondern so losgelöst und frei war.
Im Gespräch haben wir erfahren, wie es ist, ein Prinz zu sein, wie es ist, ein Clown zu sein, ein Krankenhausclown. Und Sie sind ja noch Autor. Das Buch Der Kaiser und sein Sonnenschein kommt heute raus. Der Sonnenschein, das war Ihr Opa, von dem wir ja schon gehört haben. Jetzt ist dieses Buch, was ja eine Familienchronik ja auch doch mehr oder weniger ist, wird jetzt der Öffentlichkeit übergeben. Was für ein Gefühl haben Sie da?
Es ist sehr spannend für mich momentan, die Zeit. Und ja, ich freue mich auf die Reaktionen, die jetzt kommen.
Und die Familienreaktionen?
Die Familienreaktionen auch, ja. Das ist also nächste Woche, also diese Woche, am Donnerstag lese ich das in Wien. Und da sind sehr viele Familienangehörige, die diese Geschichte miterlebt haben. Und dann aber auch, ja, wie überhaupt dieses Buch aufgenommen wird. Es sind ja menschliche Geschichten, die da passiert, auch wenn es jetzt hier um ehemals Kaiserliche geht.
Aber plötzlich sind Sie dann auch wieder der Prinz und nicht mehr so in der Versenkung der Bürgerliche.
Ja, ja. Aber jetzt
haben Sie jetzt natürlich auch das Geheimnis gelüftet.
Ich habe das Geheimnis gelüftet, aber ich habe inzwischen einen Lebenslauf hinter mir, der es mir erlaubt, damit selbstbewusst umzugehen.
Leopold Altenburg, vielen Dank für den Besuch hier.
Ja, ich danke auch.
Der Kaiser und sein Sonnenschein. Also heute kommt es raus. Ich wünsche noch einen schönen Tag.